Herzlich willkommen zum Real Experts Podcast, der Podcast zur Transformation in Unternehmen. Mein Name ist Christoph Rauhut und ich spreche in diesem Podcast mit Top-Führungskräften und echten Experten, die in Unternehmen die Transformation voranbringen. In tiefgründigen Gesprächen schauen wir hinter die Kulissen und geben Einblicke, wie eine Transformation gelingen kann. In der heutigen Folge spreche ich mit Dr. Stefan Heitzmann, CIO der SMS Group. Die SMS Group steht mitten in einer umfassenden Transformation. Aus vielen historisch gewachsenen Einzelunternehmen entsteht eine globale Organisation mit einheitlichen Prozessen, klaren Verantwortlichkeiten und einer modernen IT. Mit Stefan spreche ich darüber, wie man eine dezentrale IT-Landschaft in eine globale Plattform-IT überführt, warum Plattformen für ihn oft stärker sind als einzelne Speziallösungen und welche Rolle Engineering, Daten und durchgängige Prozessketten dabei spielen. Außerdem geht es darum, wie IT heute einen echten Business-Mehrwert schafft, welche Bedeutung Automatisierung und künstliche Intelligenz dabei haben und warum Transformation nur gelingt, wenn Technologie, Kommunikation und Change-Management zusammenspielen. Viel Spaß beim Hören. Hallo Stefan.
Hallo Christoph.
Hi. Ich freue mich sehr, dass du hier im Podcast dabei bist, in deiner Rolle als CIO bei der SMS Group, über das sprechen möchtest, was du bewegt hast in den letzten Jahren und in der letzten Zeit. Bevor wir da einsteigen, würde ich das gleich mal mit den ersten beiden Fragen verknüpfen. Zum einen, stell dich gerne nochmal selber vor und beschreib mal deine Rolle, die du dort hast. Vor allem gleich als Einstieg, wie sah die Situation aus, als du damals als CIO bei der SMS Group gestartet bist?
Ja, gerne, Christoph. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich dabei sein darf. Ich bin jemand von der Art, der sehr gerne darüber redet, was er so tut. Also tue Gutes und rede darüber, mache ich sehr, sehr gerne und teile das auch sehr gerne mit der Community und mit anderen Leuten. Ich selber beschreibe mich immer so, ich bin ITler durch und durch. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert und bin dann quasi über verschiedene Stationen groß geworden. Vom Consulting bis hin dann zu der jetzigen CIO-Rolle über verschiedene Stationen, verschiedene Größenordnungen von Unternehmen, unterschiedliche Unternehmensformen und. Selber komme ich aus dem Süden, wohne weit unten im Süden, in der Nähe von Stuttgart oder Tübingen, kennen viele ganz gut. Bin dort auch fest verankert, bin also ein sogenannter Wochenpendler oder Wochenendpendler. Also fahre immer jede Woche einmal quer durch Deutschland, um zu meinem heutigen Job, zu meinem heutigen Arbeitgeber, der SMS Group, zu kommen. Und bin aber eigentlich sonst mit meiner Familie hier unten im Süden verwurzelt. Wir haben zwei Kinder, 10 und 13 Jahre alt. Und das ist dann quasi auch gleichzeitig die Überleitung zu dem, was ich so privat mache. Ich bin großer Fußballfan, viele mittlerweile nicht mehr selber, habe aber glücklicherweise den kleinen Sohn, der genauso begeistert ist. Und das ist dann quasi die Beschäftigung am Wochenende, Spiele von meinem Sohn zu schauen, aber auch gemeinsam zu unserem Lieblingsverein zu gehen, den anzuschauen und so.
Welcher ist das? Welcher Lieblingsverein?
Das weiß ich nicht, ob das jetzt so gut ist, wenn ich das im Podcast erwähne. Ich bin großer Bayern-Fan und sehr, sehr viel dort unterwegs, also oft im Stadion. Von dem her, auf der einen Seite, natürlich sind wir sehr gut unterwegs mit dem Double, auf der anderen Seite, ich war im Halbfinale gegen Paris auch im Stadion. Das war natürlich sehr schmerzhaft, ja.
Ja, das glaube ich, ja. Naja, so ist es im Fußballleben, ja. Muss man mit den Auf und Abs leben können, ja. Okay, Auf und Abs gab es wahrscheinlich auch bei der SMS Group. Beschreib doch mal, was da die Situation damals war, als du gestartet bist und wo ihr aktuell steht.
Ja, gut, ich bin jetzt ja knapp 2 Jahre dabei und habe vor 2 Jahren einfach einen gewissen Cut machen wollen in meiner alten Firma. Bin dann bei der SNS gelandet. Spannenderweise, die SNS ist ja von der Größenordnung doch etwas größer, mit 15.000, 16.000 Mitarbeitern weltweit und knapp 4 Milliarden Umsatz. Ist aber doch ein Unternehmen, was viele nicht kennen. Ja, also kleine Anekdote, meine Kinder haben damals zu mir gesagt, aber Papa, SMS gibt es doch gar nicht mehr, das ist doch jetzt alles WhatsApp. Ja, und das finde dann doch so, und kennt man nur, wenn man in der Branche unterwegs ist. Wir sind im Maschinenanlagenbau unterwegs, also mal ganz einfach gesagt, wir bauen Stahlwerke oder alles, was man zur Stahlverarbeitung benötigt. Und das war vor 2 Jahren ganz spannend, als ich von Headhunter mit der SMS in Kontakt gekommen bin, weil ich damals gesagt habe, okay, kenne ich nicht und weiß ich nicht so recht. Und Anlagenbau ist auch manchmal sehr komplex und vielleicht auch teilweise ganz anders wie so ein typischer Maschinenbau. Haben wir das dann aber sehr intensiv angehört und habe relativ schnell festgestellt, oh, das hört sich spannend an und vor allen Dingen, da ist viel Potenzial da. für mich persönlich als CIO, um quasi auch weiter wachsen zu können in meiner Rolle, aber auch in dem Umfeld und in den Themen, ja, die ich so beackern kann. Mhm. Und ein großer Punkt war damals auch, dass das keine, nennen wir es mal, typische CIO-Rolle war, sondern eine Rolle, die zum einen aus einer typischen CIO-Rolle bestand, aber zum anderen auch noch andere Themen mit drin waren. Sowas wie Master Data Management, was jetzt noch sehr IT-nah ist oder oftmals auch in der IT gesehen wird. Dann aber auch so andere Themen wie Norms und Standards und Sicherheitsthemen von unseren Anlagen und so weiter. Und da habe ich immer gesagt, cool, erweitert meinen eigenen Horizont. Drum hört sich das für mich spannend an und da kann ich was nach vorne treiben und selber noch was dazu lernen. Ja. Und für die SMS war es damals eben so, dass ein großer Umbruch anstand. Die SMS aus der Historie kommend war ein Unternehmen, was aus sehr vielen Einzelunternehmen bestand, weltweit gesehen durch Zukäufe, aber auch einfach gewachsen. Und man hat, ich weiß es nicht mehr ganz genau, 2021, 2022 die Entscheidung getroffen, dass aus diesen vielen Einzelunternehmen ein großes Unternehmen werden soll. Und in dem Zuge war natürlich auch wichtig, globale Prozesse einzuführen, globale Gruppenfunktionen zu etablieren, wie eine IT, die bis dato halt in jedem Einzelunternehmen gemacht wurde und überall eben so gemacht wurde, wie quasi das Einzelunternehmen, die lokalen Gegebenheiten es wollten oder wie es dann der lokale CEO immer entschieden hat. Und das war vor 2-3 Jahren die große Umbruchphase, wo man gesagt hat, wir gehen jetzt in die nächste Phase für das Unternehmen, also gerade weltweit, wo man schnellstens aufgeräumt hat, so Prinzipien wie One Country, One Entity hat man etabliert, also viel konsolidiert zusammengepackt und in dem Thema Gruppenfunktionen, wo die IT eine davon ist, haben wir eben auch gesagt, ganz klar, eine Gruppenfunktion hat eine globale Verantwortung, muss globale Prozesse etablieren und dementsprechend sich auch global aufstellen. Und das war für mich damals super spannend, wo ich gesagt habe, cool, da will ich dabei sein. Da sehe ich eine große, einmal Herausforderung, aber auch eine große Chance, dass du sehr, sehr schnell sehr viel bewegen kannst.
Also dieses große Spektrum an Themen, die du gerade beschrieben hast und dann eben diese große Transformation von dezentralen IT-Infrastrukturen hin zu einer globalen IT, das zusammenzubringen. Das war die Aufgabenstellung und ich vermute mal, ihr seid da noch nicht durch, sondern ihr seid da mitten im Prozess nach 2 Jahren. Oder wo steht ihr da aktuell?
Genau, wir sind da quasi mittendrin. Also momentan sind wir jetzt auch noch in der finalen Ausarbeitung unseres IT Target Operating Models des Neuen. Wir hatten da vor einem Jahr schon mal einen ersten Aufschlag gemacht. Das ist so typisch, wenn du als CIO neu reinkommst, schaust du dir alles an und dann kommst du ja so mit deinem, nach 100 Tagen so ein bisschen mit einem Plan um die Ecke. Da haben wir auch einen ersten Wurf gemacht, wo wir gewisse Dinge verändert haben. Wir haben jetzt aber festgestellt, dass wir nochmal nachschärfen müssen und dass wir uns nochmal ganz anders aufstellen müssen für neue Gegebenheiten. Ja, das war so ein ganz großes, wichtiges Thema. Da sind wir gerade noch mittendrin, jetzt nochmal die Veränderung zu bewirken, die dann auch die nächsten Jahre Bestand haben soll. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich, also ich nenne meinen Job immer so zweigleisig. Auf der einen Seite die ganz typischen CIO-Aufgaben, ja, wo du einmal das ganze Thema Commodity-IT, Netzwerkbetrieb, Helpdesk und so weiter, ja, wo wir momentan ganz, ganz stark in Richtung Outsourcing-Themen gehen. Auf der anderen Seite haben wir die ganzen Projektthemen, S/4HANA ist in aller Munde, Prozessketten zu standardisieren, was da alles dazu gehört, da können wir gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, weil wir da ein relativ großes Programm vor der Brust haben, was für mich auch spannend war und einer der Gründe, wieso ich zur SNS gekommen bin. Und das zweite Thema ist natürlich, wie kannst du SMS, also den Laden an sich, das Unternehmen, mit IT nach vorne bringen? Also nicht mit deinen Leistungen wie Netzwerkbetrieb oder sonstiges, das Commodity, da wirst du ja auch nie einen Schulterklopfen bekommen, sondern wirklich dann mit Automatisierungsthemen, mit Prozessthemen, mit jetzt mittlerweile AI in aller Munde, mit Agents und so weiter. Mhm. Und das ist die zweite sehr große Spielwiese, weil wir als SMS, das versteht man sofort, wenn man meine einführenden Sätze gehört hat, dass wir früher ein Sammelsurium aus vielen Einzelunternehmen waren, dann versteht man sofort, dann gab es viele Prozesse, viele Verantwortlichkeiten auf doppelt und dreifach, ja. Und da kannst du natürlich, wenn du jetzt hinkommst und sagst, okay, wir müssen das streamlinen, kannst du natürlich sofort einen eine Hürde oder quasi von direkt zwei Dinge überspringen, bevor du ansetzt, ich verändere die Organisation, so, da gehe ich quasi sofort eins weiter und versuche Dinge mit Automatisierung, mit Agents zu lösen, bevor ich erst an der Organisation umschraube. Ja. Und das ist super, super spannend und macht auch sehr, sehr viel Spaß bei dem, was wir hier so alles tun.
Das ist ja dann zum einen Arbeit am Leben im Herzen, also operieren, weil es muss ja weiterlaufen, es ist ja kein Full Stop und ihr dürft jetzt mal auf der grünen Wiese anfangen, was Neues aufzubauen, sondern ihr müsst ja den laufenden Betrieb sicherstellen, aber auf der anderen Seite auch quasi in diese neue globale IT-Struktur kommen mit dem Operating Model. Gibt man einen Eindruck davon, wie viele Einzelunternehmen waren das, wie viele einzelne IT-Abteilungen hattet ihr da, die ihr jetzt zusammenbringen musstet?
Also kannst du das Gute war, als ich gekommen bin, war ja da schon einiges zusammen, also gerade in den größeren Standorten. Wir haben starke Footprints in Deutschland, Italien, Luxemburg, USA, China und Indien. Das sind so unsere größten Footprints. Und da hat man schon relativ gut zumindest mal die Leute zusammengebracht und die Leute in die Funktionen einsortiert in der IT. Ja, also das hat für die IT schon mal ganz gut funktioniert. Das Unternehmen selber war da noch einen ganz, ganz starken Anfang. Wenn man es jetzt allein in Deutschland anschaut, waren es irgendwie so um die 50, 60 Einzelunternehmen, die man mittlerweile konsolidiert hat. Und da kann man jetzt natürlich über die Welt gehen, ja, von Land zu Land dann unterschiedlich. In Luxemburg waren es dann irgendwie nur so 5, 6 Unternehmen, kommt aber auch daher, da hat man dann eine große Einheit zugekauft. Und so kann man jetzt quasi durchgehen. Die Summe weiß ich gar nicht genau, wie viele Einzelunternehmen wir weltweit hatten. Aber da haben wir schon sehr, sehr große Schritte nach vorne gemacht in der ganzen Konsolidierung. Da waren zum einen natürlich auch viele leere Hüllen aus der Historie kommen. Aber wir sind gerade momentan in der Integration oder im Carve-out eines Zughaus, eines Unternehmens, ungefähr 200 Mann groß, haben wir Anfang dieses Jahres begonnen zu integrieren, wo wir jetzt ganz neue Wege von vornherein gehen, wo wir nicht mehr sagen, okay, die stellen wir erstmal hin und lassen sie 5 Jahre oder 10 Jahre nebenan laufen, sondern die versuchen wir quasi aus dem Carve-out heraus sofort zu integrieren, sodass wir dieses ganze Thema Post-Merger Integration sofort im Griff haben und nicht erst 10, 15 Jahre später aufräumen müssen. Ja, und da haben wir sehr viel gemacht in die Richtung.
Weil ihr den Stack auch schon jetzt habt, auf dem ihr aufbaut, Plattform etabliert habt und dieses grundsätzliche IT-Operating Model etabliert habt und jetzt könnt ihr quasi neu eingliedern und neue Zukäufe und so weiter dort auch drauf aufsetzen.
Genau, ja. Wir haben schon viele Standards geschaffen, wir haben eine gewisse Governance geschaffen, wir haben einen Blueprint für Integrationen oder für Zukäufe geschaffen, wie wir damit umgehen wollen. Und damit haben wir da einen gewissen Standard-Layer, wo wir dann sagen können, okay, ist natürlich immer geschäftsabhängig, hängt immer ein Stück weit davon ab, was will man denn mit dem Zukauf machen. Ja, will man ihn integrieren, ist er quasi Teil eines unserer COEs oder ist es ein Zukauf, der sowieso geplant ist, erstmal Standalone zu fahren, dann muss ich natürlich ein bisschen unterschiedlich vorgehen. Aber wir haben einen Blueprint geschaffen, wo wir sagen, das ist ganz klar, wenn da einer reinkommt, dann bringen wir den ersten auf unsere Standards drauf. Ja, und machen dann auch gewisse Migrationen in Systeme rein und.
Ja. Jetzt nur noch zum Verständnis eine Frage, wie man da ansetzt, wie man vorgeht. Ne? Also findest jetzt mehrere IT-Abteilungen mit ihren Infrastrukturen vor. Jeder hat so sein eigenes Tool etabliert, seinen eigenen Tool-Stack. Guckst du dir wahrscheinlich erstmal an, was gibt's da eigentlich? Machst eine Art Bestandsaufnahme. So, und jetzt hast du ja die große Chance, wenn du sagst, jetzt machen wir das Ganze global und führen das zusammen, dass du Dinge natürlich Best Practices etablieren kannst oder Dinge auch erneuern und innovieren kannst. Guckst du dir da an, was haben die Einzelnen und suchst quasi das Beste aus und sagst, okay, das Beste von dem nehmen wir und das bringen wir auch zu allen anderen. Oder habt ihr teilweise auch gesagt, wir schmeißen quasi alles über Bord, in Anführungsstrichen, und etablieren eine ganz neue Plattform, eine ganz neue Technologie, einen ganz neuen Ansatz für die einzelnen Themen, die ihr so in der IT habt. Also immer unabhängig davon, welche Domäne das jetzt ist, in der man jetzt sich dort befindet. Aber wie seid ihr da vorgegangen?
Also da muss man, wenn man so auf die IT schauen, muss man auch wieder so in zwei Stoßrichtungen schauen. Da haben wir einmal das ganze Applikations- und Prozessumfeld. Also mit Prozessumfeld meine ich jetzt nicht Prozesse der IT, sondern Prozesse des Unternehmens. Also typischerweise ERP und alles, was darum sich abspielt. Da muss ich sagen, da war ich schon sehr froh darüber, dass, als ich ins Unternehmen gekommen bin, man schon 3 bis 4 Jahre an einem sehr großen Thema gearbeitet hat. Das nennt sich bei uns Pro4. Also hört sich sehr, sehr ähnlich an die S4, wie die S4HANA von der SAP. Das nennt sich das Pro4, das Gesamtprogramm, weil es ist nicht nur ERP. ERP ist zwar in der Mitte, ist sozusagen das Herzstück, Aber drumherum sind noch weitere 10 Home-Systeme, die auch nicht viel kleiner teilweise sind. Also da ist eine Engineering- oder mehrere Engineering-Plattformen dabei, da sind Dokumentenmanagement-Plattformen dabei, mit den ganzen HR, die ganzen Supply-Chain-Plattformen. Ist jetzt auch nichts Spezielles, ist in vielen Unternehmen mittlerweile so. Bei uns war aber vor x Jahren, als man diese Entscheidung getroffen hat, man will die Welt zusammenbringen, konsolidieren, war der ganz klare Weg, dass man gesagt hat, um das erreichen zu können als Unternehmen, brauchen wir eine einheitliche Prozessplattform. Das ist für mich immer die spannende Story, da ich immer sage, ich bin hier im Unternehmen, die nicht auf HANA gehen, weil die SAP es möchte, sondern weil wir es als Mehrwert erachtet haben, als Unternehmen quasi diesen Weg zu gehen. Mhm. Ja, weil wir können es ja auch sagen, ich baue hier eine neue Prozessplattform, hätte ich ja auch im alten ECC-System bauen können oder in irgendeinem anderen ERP, hätte ich ja nicht auf HANA gehen müssen. Also hat gerade gut zusammengepasst. Da haben wir klare Standards geschaffen weltweit, wo wir ganz klar sagen, da kommen alle Unternehmen, die integriertes Business sind, die also quasi in den Prozessketten mitarbeiten, die werden dort drauf gehievt. Da sind wir schon, wir sind gerade unterwegs, aktuell going live in Italien, Ende des Jahres die Paul-Wirth-Gruppe, das ist die Gruppe, die in Luxemburg ansässige. Und dann haben wir grob 80% haben wir dann auf der Plattform der Unternehmen und dann kommt nur so ein bisschen 2-3 kleinere in den nächsten 2-3 Jahren, und wo es aber auch eine Entscheidung gibt, ob die draufgehen oder nicht. Also da haben wir einen sehr, sehr klaren Standard, klare Vorgaben, die hier über ein klares Prozess, über eine klare Prozessorganisation mit Process Ownern, mit Global Process Ownern also gesteuert wird und nach vorne getrieben wird. Wenn du dann den zweiten Teil anschaust, dann ist es so die typische IT-Infrastruktur, die typischen IT-Themen. Dort sind wir noch relativ am Anfang, ja. Da war es auch einer der Gründe, wieso so jemand wie ich reingeholt wurde, wo er gesagt hat, wir brauchen jemanden, der vom Markt kommt, der sich schon oft solche Themen umgesetzt hat und genau weiß, mache ich den selber, gebe ich den nach draußen, welche Wege muss ich einschlagen, sodass es effizient fürs Unternehmen wird und dass es vor allen Dingen auch für die Zukunft trägt, ja. Und da sind wir jetzt gerade dran, verschiedenste Dinge umzusetzen. Von Outsourcing-Themen über Plattformen, die wir konsolidieren wollen, in Richtung Cloud zum Beispiel, in Richtung klare Vorgaben, was zum Beispiel Hardware-Stacks angeht, was Dienstleister angeht. Also wir haben zum Beispiel vor einem halben Jahr ein Projekt gestartet, wo wir die ganze Welt jetzt auf eine einheitliche Backup-Plattform gebracht haben, auf eine einheitliche Monitoring-Plattform. Das sind alles Dinge, die sind jetzt schon gelaufen. Aber fairerweise muss man da eins zu sagen, Die letzten 2 Jahre, wo ich jetzt dabei bin, war ein ganz, ganz großes Thema, erstmal so die Basisarbeit zu leisten. Also erstmal einen Überblick zu schaffen. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Enterprise-Architektur-Management wirklich von null aufgebaut, komplett, um überhaupt mal zu verstehen, wo stehen wir weltweit, wo haben wir Hebel, was können wir wo wie gestalten. Hm. Ähnliches Thema auch für das ganze Thema IT-Cost, Financial Management, Ressourcenplanung und so weiter. Das haben wir auch jetzt von null aufgebaut. Und ich nenne es mal so, wir ernten jetzt gerade die Früchte und können jetzt auch die ersten Strategien, die ersten Standards und so daraus ableiten. Also sind da auch mitten in einem Prozess, wo jetzt die ersten größeren Themen dann auch kommen werden. Hm,
hm. Du hast jetzt mehrmals das Wort Plattform benutzt und hattest im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ihr verstärkt auf Plattformen, größere Plattformen auch setzt, weil ihr da Vorteile seht. Welche Vorteile sind das aus eurer Sicht im Vergleich zu Best of Breed, wo man vielleicht Spezialtools findet für die jeweiligen Anwendungsfälle? Wo seht ihr da den Vorteil, wenn man Richtung IT-Plattform geht?
Also zum einen ist das Plattformthema ein ganz großes Thema, was ich hereingetragen habe in das Unternehmen, weil ich einfach ein ganz großer Plattform-Fan bin, auch kommend aus meiner persönlichen Historie. Ja, ich habe zu meiner Zeit bei den Heidelberger Druckmaschinen damals eine große Plattform etabliert, kann man offen sagen, das war auch Salesforce, ja, vollumfänglich. Mit jeglichen Modulen, und wir haben spannenderweise mit dem vermeintlich Schwächsten damals angefangen, haben aber von vornherein immer gesagt, die Plattform gewinnt und wir nehmen in Kauf, dass es auch Module oder Themenbereiche auf einer Plattform gibt, die einfach nicht best of breed sind oder die mal schwächer unterwegs sind. Ja. Und in der Zeit ist auch immer mehr der Gedanke bei mir gewachsen, dass ich gesagt habe, die Vorteile überwiegen, also Plattform versus best of breed überwiegen, einmal fürs Unternehmen, aber auch für eine Inhouse-IT. Ja, weil ich habe mit einer Plattform, habe ich meistens einmal das ganze Thema Daten, was ich gebündelt habe auf einer Plattform. Ich habe genauso das Thema der Integration, also um die Plattform herum in andere Systeme, was ich einmal gestalte und was dann auch immer sehr, sehr ähnlich ist. Und die Plattform ist einfach auch, also Plattform ist nicht immer Plattform, das muss man fairerweise dazu sagen. Es gibt ja viele Unternehmen, die behaupten dann, es sind Plattformen. Wenn man aber die Motorhaube aufmacht, sieht man, es ist ein Zusammenkauf von verschiedenen Tools und man sagt dann, es ist eine Plattform. Dann muss man gewaltig aufpassen, das ist auch eine Lesson learned meinerseits, weil dann hat man plötzlich halt irgendwie 5 verschiedene Programmiersprachen und sonst, dann bin ich wieder bei Best of Breed. Ja. Und da haben wir aber auch als Unternehmen gesagt, also wir verstehen ja unter Plattform in dem Applikationsumfeld Profond als unsere Plattform, ja, mit mehreren Systemen, mit einem SAP als Herzstück, einem SuccessFactors, Aviva, einem Blend Engineering, wo wir dann sagen, das ist unsere Plattform. Die mündet auch komplett in einem Data Lake oder in einer Datenarchitektur und darüber quasi haben wir eine Integrationsschicht gebaut, die dann immer gleich ist. Und da sagen wir dann, das ist unsere Plattform und da wollen wir immer rein in dieses Thema. Also kannst du es unterschiedlich halt interpretieren auch. Aber ansonsten, Plattform ist einfach das, wo man sagt, da hat man so viele Effekte in Summe, auch in Richtung des Unternehmens. Ja, ich muss mich immer nicht immer wieder neu eindenken. Ich muss nicht immer wieder auch neue Schulungen, Trainings machen, sondern wenn die Plattform sehr, sehr ähnlich an den einzelnen Modulen tickt, dann ist das für das Unternehmen auch gedanklich sehr einfach, vor allen Dingen auch für die Mitarbeiter. Ja, oder auch so wichtige Themen wie Security, Identity Management und so weiter, ist natürlich viel, viel einfacher, wie wenn ich das jedes Mal von vorne neu machen muss. Ja, mit unterschiedlichsten Anbietern.
Ja. Und diese Vorteile überwiegen natürlich im Vergleich zu, ich sag mal, bei Best-of-Breed-Ansatz, dass du jetzt für jeden Anwendungsfall, für jeden Einsatzbereich quasi Top-Notch-Tool findest.
Ja. Das genau. Und wir sind ein Unternehmen, wir haben heute schon sehr, sehr viele Applikationen einfach aus der Welt der Zukäufe kommend. Ja, das hat jeder einfach mitgebracht, was er so hatte und wo man noch relativ wenig aufgeräumt hat. Aber wir sind auch ein Unternehmen, wir selber sagen von uns ja immer, wir sind eine Engineers-driven Company. Also keine produktionsgetriebene Firma, sondern eine Engineers-driven Company. Und in dem Umfeld muss man einfach auch verstehen, dass es schon auch gerade im Engineering-Umfeld doch viele Tools gibt, Best-of-Breed-Tools sozusagen, die ihre absolute Daseinsberechtigung haben. Ja. Und da muss man dann auch wieder schauen, wie kann man einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Wir zum Beispiel, wir bauen einen Daten-Backbone und eine, es nennt sich total unsexy, Edo Engineering Data Orchestration Schicht, die wir gebaut haben, wo wir quasi diese Systeme miteinander sprechen lassen. Ja, also wieder so ein bisschen den Plattformgedanken reinbringen. Weißt du, das einfach musste ich aber auch dazulernen, schmerzhaft. Ich bin reingekommen und gesagt, hey, da haben wir aber irgendwie 5 Systeme, die ja das Gleiche können. Dann schmeißen wir mal 4 raus und nehmen nur 1. Nee, die haben dann schon ihre Daseinsberechtigung, weil wenn es dann wieder um irgendwelche Berechnungen geht, kann nur dieses Tool das und das andere nicht und so weiter. Das ist dann teilweise sehr speziell in einem Engineering-Umfeld.
Genau, also das hattest du ja schon im Vorgespräch auch gesagt, ne, dass das eine besondere Herausforderung mit sich bringt durch dieses Engineering und dieses Projektgetriebene, ne, wenn ihr dort die Stahlwerke aufbaut, konzipiert und so weiter, dass du da natürlich auch schauen musst, dass die jeweiligen Nutzergruppen und die verschiedenen Stakeholder da auch sich entsprechend wiederfinden und auch damit arbeiten können. Dieses Thema Data Lake oder eine, wie hast du es genannt, Dateninfrastruktur?
Quasi unsere Datendrehscheibe, ja, wo wir die ganzen Daten zusammenbringen und dann wieder auch verteilen. Weil da ist ja eine große Herausforderung unsererseits, wenn du gerade von Stakeholdern sprichst, die man bedienen muss. Wir haben auch immer noch als sehr großen Stakeholder den Kunden mit dem Spiel, wo es ja darum geht, wenn wir so ein neues Stahlwerk bauen, dass dann quasi nachher eine Gesamtdokumentation an den Kunden geht. Und dafür brauchen wir genau das, ja, von Zeichnungen bis zum letzten Datenschnipsel, dass wir alles zusammenhalten und nachher dann in einer gewissen aufbereiteten Form dem Kunden auch zur Verfügung stellen können. Was nicht ganz so trivial ist bei der Größenordnung, wie wir quasi so bauen.
Ja, okay. Ja, da ergibt sich ja auch dann schon eine gewisse Komplexität daraus. Also zum einen, wie ihr als Unternehmen aufgestellt seid, die verschiedenen Stakeholder, die ihr habt, dann sehr lokale Bedürfnisse und das natürlich dann im Vergleich mit deinem Ansatz zur Standardisierung, Modernisierung, Plattformansatz und so weiter. Wie kann man sich das vorstellen, diese Komplexität zu handeln, die es in so einem Unternehmen gibt mit verschiedensten Applikationen und den verschiedensten Plattformen? Wie kriegt man das gut gemanagt? Aber das ist ja erstmal ein Prozess davor, bevor du dann wirklich anfangen kannst, eine Plattform einzuführen oder die Dinge auch zusammenzuführen. Du musst ja erstmal schauen, wie du dorthin kommst. Ne?
Also wir haben uns jetzt so aufgestellt, auch als IT, wir haben das lange diskutiert und ich bin neben dem Thema Plattform bin ich gleichzeitig auch noch ein großer Fan von einer End-to-End-Prozessdenke. Also sprich, gewisse Teams aufzubauen, die eine End-to-End-Prozessdenke abbilden und somit in ihren Prozessketten die Hoheit haben über alles, was dort stattfindet. Ja. Und das erleichtert sehr, sehr viel, Themen zusammenzubringen, aber auch klare Entscheidungen zu treffen, wo dann Einzeltools oder Einzellokationen quasi ausscheren dürfen aus dem Standard oder aus dem Prozess. Und da haben wir eine sehr gute Struktur in unserer Organisation geschaffen, die uns dabei hilft, das genauso zu managen. Weil wir haben, bin ich total bei dir, also wir haben halt auch sehr unterschiedliche Märkte. Wir haben zum Beispiel in den USA einen Markt, der sehr servicegetrieben ist. Ja. Europa, Indien und so ist sehr, sehr Tailor-Made-Business, wo wir wirklich die Großprojekte bauen. In Amerika, einfach auch historisch gewachsen, haben wir sehr viel Schnöbelsgeschäft. Versteht man sofort, ist einfach prozessual, schon mal ganz, ganz andere Nummer, viel kleinteiliger und ganz andere Bedürfnisse. Haben wir dann zum Beispiel auch eigene Lösungen, die wir dort einsetzen und dann habe ich dort auch eigenes Personal, die das dann administriert, die Dinge programmieren. Aber alles geht immer über die Gesamt-End-to-End-Process-Ketten-Owner, die dann den Demand auch steuern und die dann auch sagen, okay, da ändern wir was oder nicht, dann nehmen wir mal ein neues Tool rein oder nicht. Da gibt es globale Standards oder eben nicht. Also es ist ein sehr, sehr großes Thema, was ich halt sehr gut aussteuern muss. Ja. Und wo ich auch immer verstehen muss, wenn jemand ausschweifen möchte aus den Standards, aus den Governance, warum und ob es denn Sinn macht oder nicht. Weil, was man da natürlich nicht vernachlässigen darf, auch gerade in den heutigen Zeiten, ist dann in Summe auch dieses Gesamtthema der Kosten. Ja. Kosten und das ganze Thema Compliance, Security, was ich natürlich nur in den Griff bekomme, wenn ich das alles global steuere und wenn ich es quasi auf globale Plattformen bringe, wo wir die als IT die klare Governance vorgeben weltweit für alles. Ja.
Hm. Genau, also seid ihr ja, bist du ja auch in einer wichtigen Position und Rolle, um das eben weltweit zusammenzubringen. Dann ist ja immer noch das hast du eingangs ja auch gesagt, natürlich die IT ja auch dazu da, das Business voranzutreiben, weiterzuentwickeln, auch Innovation voranzutreiben, die durch die Technologien nun mal auch mitkommen. AI war ja auch ein Thema, was du angesprochen hattest oder genannt hattest. Wie schafft man da den Spagat zwischen, ich muss jetzt die Anforderungen erfüllen, die diese Prozessketten haben, End-to-End, oder die Stakeholder lokal haben, vor Ort haben. Aber auf der anderen Seite sehe ich mich auch als denjenigen, der Innovationen hier reinbringen muss ins Unternehmen und auch die Leute mal dazu bringen muss, über den Tellerrand hinauszuschauen, mal Dinge neu zu denken, weiterzudenken, um dann auch die Gesamtorganisation voranzubringen. Kann man sich das vorstellen?
Das ist momentan, also ist in der Tat eine große Herausforderung durch das, wenn du mitten in so einem großen Programm drinsteckst, wie unser Pro4-Programm, wo du sehr in einer sehr stringenten Denke drinne bist. Ja, du hast quasi dein Prozesshaus des Unternehmens, hast deine Einzelprozesse, hast deine Process Owner und baust 3-4 Jahre lang eine neue Prozesszeit, wo du irgendwann mal mit einem Big Bang dann rausgehst und sagst so, das stelle ich jetzt hin, das ist es. Und ich lebe dann auch nur in zwei Welten, weil wir die Challenge haben, dass unsere Großprojekte 3, 4, 5 Jahre lang gehen und wir daher nicht in den Big Bang quasi in die neue Welt rübergehen, sondern viele Schnittstellen schaffen müssen in die Altwelt und so fahren. Da ist eine ganz andere Denke drin, wie in einer Welt, wenn du sagst, ich will jetzt mal überlegen, was kann ich mit Automatisierung, mit AI, was für kleine Agents könnte ich bauen, die mich weiterbringen als Unternehmen. Ja, das ist eine ganz, ganz andere Denke, sind teilweise auch andere Leute, muss man fairerweise sagen. Wir bringen das alles zusammen über unsere End-to-End-Prozessketten, wo wir immer Pärchen draufsitzen haben, aus dem Business jemand, der die Gesamtkette überblickt und versteht und aus der IT sogenannte Solution-Architekten, die wir da drauf haben und diese Pärchen, die haben dann ein Verständnis, was wo stattfindet. Weil diese andere Welt, diese Automatisierungs-AI-Welt, die sind wir auch so ein bisschen anders an Betanten oder die steuern wir ein bisschen anders aus. Ja, da haben wir vor 1,5 Jahren ein sogenanntes Accelerator-Team gegründet. Das sind mittlerweile so 50, 60 Leute weltweit. Von überall her, aus jeglichen Regionen, jeglichen Bereichen. Also gilt ich querbeet. die sich darauf bewerben mussten. Also wir wollten auch ein bisschen den Ansporn schaffen, dass dann irgendwie nicht jeder sich darauf bewerben und dann nochmal entschieden, ob die reinkommen oder nicht. Und sie haben die klare Aufgabe, die ganze Themen rund um AI. Ich will es nicht immer nur AI nennen, weil es ist nicht immer nur AI. Ja. Es gibt auch viele Themen, nennen wir es mal Low-Hanging-Fruits, die anders gelagert sind. Ja, wo du auch mal manchmal sogar über ein SAP-Customizing was erreichen kannst, was halt jemand anderer, der seit Jahren in einem Prozess drin ist, vielleicht nicht mehr sieht, ja, und ein Stück weit betriebsblind ist, ja. Und da haben wir so ein Team gegründet aus einer wilden Truppe, die viele gute Ideen generieren. Wir haben da ein System aufgebaut im Hintergrund, wir nennen es SMS-GBT-System, ein eigenes System, wo wir sehr viele Custom-GBTs bauen, aber auch viele andere Dinge, die wir dann wieder zurückgeben in die End-to-End-Teams, die dann auch nochmal draufschauen und sagen, ach guck mal, das ist aber kein Thema, wo ich einen Agent bauen muss, sondern das ist ja einfach nur eine Zwei-Klick-Customizing-Einstellung im SAP. Soll es ja auch geben. Mhm. Ja. Und das ist ganz, ganz spannend. Das bringen wir da über diese Streams ein Stück weit zusammen. Ist aber auch eine große Challenge, weil wie gesagt, da sind auch manchmal andere Denken dahinter. Ja. Also gerade in den ganzen AI-Automatisierungsumfeld, da probiere ich halt auch mal schnell was aus und schmeiße es wieder weg. Im SAP-Umfeld ist es nicht ganz so einfach oder auch wenn du dich in den Plattformen, in den Applikationen bewegst, dann ist es nicht ganz so einfach, auch in den Engineering-Applikationen. Da kann ich nicht mal schnell, mach ich mal und ändere mal und probiere mal und schmeiß wieder weg und dann gehen wir einen anderen Weg. Hm. Ja, von dem her muss man das immer ein bisschen unterschiedlich betrachten. Das Spannende ist aber, was man da beachten muss, man muss es schaffen, dass man untereinander diese Silos auflöst. Ja, weil wir haben am Anfang immer festgestellt, dass wir in vielen Bereichen immer die gleichen Dinge diskutiert haben. Und die Bereiche von sich immer gesagt haben, das hat kein anderer das Problem, brauchen wir nicht und so weiter. Und als wir es geschafft haben, das zusammenzubringen, haben wir eine ganz andere PS nachher auf die Straße gebracht, weil plötzlich gesagt habe, das sind auch die gleichen Themen mit unterschiedlichen Ideen und dann können wir es gesteuert nach vorne bringen.
Hm. Ja.
Das ist auch eine Challenge, ganz ehrlich. Und sind wir auch noch lange nicht am Ende der Reise.
Eine Change-Challenge, die man als CIO auch auf dem Schirm haben sollte und muss, dass ja immer Veränderungen mit sich bringt. Also ich sag mal, in deiner IT-Organisation, aber auch im gesamten Unternehmen. Und du kannst Dinge vorantreiben und sagen, konsolidieren, neue Systeme einführen, anpassen und so weiter, customizen. Aber du musst natürlich auch dann die Organisation mitnehmen, ne? Und diesen Change auch begleiten.
Und da kann ich nur sagen, wenn nicht wir, wer dann? Wer soll es dann machen im Unternehmen? Also da muss ich als CIO oder wir als IT müssen in diese Rolle rein. Wir haben uns so aufgestellt, dass wir gesagt haben, wir wollen die Trailblazer für das Unternehmen sein. Mhm. Habe ich mir mal so von der Salesforce abgeschaut, diesen Trailblazer-Slogan. Ich finde das ganz charmant, der ja so ein bisschen dafür steht, dass man sagt, du bist immer einen Schritt voraus oder du bist ein Vorreiter für gewisse Dinge. Und so haben wir uns auch aufgestellt, das ist mir persönlich sehr wichtig, weil ich das auch persönlich lebe, dass wir gesagt haben, wir als IT, wir sind nicht nur, wenn es um Technologie geht, Vorreiter, sondern auch, wenn es um Kommunikation, um Zusammenarbeit, Themen zusammenzubringen, Silos aufzulösen, wollen wir Vorreiter sein. Ja, und das ist auch ganz große Lessons learned. Das ganze Thema Kommunikation und Change Management ist mit eines der wichtigsten in diesen ganzen Themen. Ja, weil ich muss die Leute alle mitnehmen. Ich muss die Themen einmal durchkommunizieren. Wir haben das jetzt wieder gehabt in unserem Pro4-Programm, wo wir halt festgestellt haben, dass gewisse Themen jetzt gerade auch in den Rollouts nicht durchgängig kommuniziert worden sind, ja. Und dann gibt es Schiefstände auch. Und dann ist halt auch oftmals diese Beharrlichkeit da der Leute, dass sie gar nicht verstehen, wieso sie sich verändern müssen. Ja, wieso eine Veränderung da ist, wenn es nicht sauber kommuniziert und erklärt wird. Ja, und das ist ein ganz wichtiges Thema. Darum haben wir bei uns in der IT auch eine eigene Stelle, die sich ums Thema Change Management und Kommunikation kümmert. Und solche Themen dann auch nach außen trägt, mhm, ne, und koordiniert.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, genau, wo das aufgehangen ist, wo das etabliert ist, ne? Also bei euch dann.
Genau.
Aber wahrscheinlich auch in Zusammenarbeit mit der Unternehmenskommunikation, mit HR, die ja auch Themen begleiten dann.
Also wir haben, da bin ich sehr, sehr happy darüber, ich bin in ein Unternehmen gekommen, da gab es ein Change Manager Netzwerk, also ein virtuelles Netzwerk weltweit, was aber ganz stark schon durch eine Person, die wir in der IT hatten, quasi geführt, gemanagt wurde. Und das kam alles aus diesem Pro4-Kontext raus, wo man gesagt hat, das brauchen wir. Finde ich super klasse. Habe ich in vielen Unternehmen auch schon ganz anders gesehen. Ne? Da, wo es dann hieß, ja, sowas wie Pro4 oder so einzuführen, ein IT-Programm, Projekt oder Programm. Das sieht man hier ganz anders und das finde ich richtig gut. Und dieses Change Manager-Netzwerk das führen wir gerade so ein Stück weit weiter, wo wir halt sagen, gut, da müssen wir nicht immer nur über ERP und Pro4Change reden, sondern das können wir, die können wir ja auch nutzen und betanken mit allem, was sich gerade so tut in Richtung IT und den ganzen Changes, die wir vorantreiben. Und da haben wir eben einen Kollegen, der macht nichts anderes wie das Thema. Natürlich immer in Zusammenarbeit mit Global Communication ist ganz wichtig, ja, dass das dann auch in den globalen Bahnen läuft, ja.
Also das nehme ich auch ganz stark in meinen Gesprächen auch wahr, dass die Rolle des CIOs oder auch die IT mit Blick auf das Business genau in dieser Funktion auch kommt und das auch mit auf dem Schirm hat und nicht nur der reine IT-Bereitsteller ist und sagen, hier habt ihr jetzt die Tools und die Technologien, jetzt macht mal, sondern wirklich auch sich Gedanken dazu macht, wie bringe ich es in die Organisation, wie kriege ich die Adoption, wie kriege ich die Leute mitgenommen, wie kann ich so eine Veränderung auch begleiten. Und das ist, glaube ich, auch schon eine, auf jeden Fall eine Empfehlung auch an alle, das immer mit auf dem Schirm zu haben, weil du hilfst dir ja am Ende nicht, wenn das nachher nicht akzeptiert wird, nicht vernünftig eingeführt ist, fällt es am Ende ja wieder auf dich zurück. Warum hat das nicht geklappt, das Projekt? Ne? Warum gibt es da diesen Widerstand in der Organisation? Und das musst du natürlich von Anfang an entsprechend mit begleiten. Dann vielleicht nochmal so eine Frage Richtung Business-Mehrwertgenerierung. Also am Ende werdet ihr wahrscheinlich auch daran gemessen oder habt auch gewisse Vorgaben, was am Ende fürs Business rausspringen muss. Ne? Eine ROI-Rechnung, Values, die kreiert werden müssen durch die Initiativen, die ihr gestartet habt. Die müsst ihr wahrscheinlich auch verargumentieren und auch nachweisen, dass das entsprechende Mehrwert bringt für die Organisation. Kannst du uns da nochmal einen Einblick geben, wie das bei euch gehandelt wird? Wie messt ihr das? Wie habt ihr den Blick darauf, wenn es darum geht, um welche Business-Mehrwerte auch nachweisen zu können und zeigen zu können? Vielleicht auch an dem Thema AI, wenn das schon bei euch soweit ist, dass ihr sagt, das betrachtet ihr schon so, oder auch an den anderen Themen natürlich.
Gut, ich sag's mal so, für die Standard-IT-Themen, da ist es meistens eher einfacher, ne? Wenn ich dann halt sage, guck mal, ich konsolidiere irgendeine Systemlandschaft, ich hatte vorher das Thema Backup, ja, das muss ich mir halt einfach einmal ausrechnen. Ich habe weltweit x verschiedene Systeme, ich habe x verschiedene Standorte und. Da komme ich immer relativ schnell auf einen Case, der sich auch einfach rechnen lässt. Wo es immer spannend wird, und ich denke, das ist ein Thema, und zumindest kenne ich es auch von meinen CIO-Kollegen, wo es spannend wird, ist gerade bei dem Thema AI oder auch beim Thema Prozesse, wenn ich in neue Landschaften gehe, weil da ist es nicht immer so einfach, das auszurechnen. Also Beispiel, unsere Pro4-Einführung ist sehr, sehr schwierig. Da hat man sich sehr viel erhofft, ja, dass man auch viele Automatismen und in die Zukunft und auch viel Geld sparen kann in Prozessen. Ist aber nicht ganz einfach, wenn ich da gleichzeitig die Entscheidung trifft, ich setze Greenfield eine neue Landschaft auf und versuche in der Landschaft, so weit es geht, den Standard mich zu bewegen. Ja, dann beißen nicht Dinge. Wir haben jetzt teilweise zum Beispiel gerade im SAP und dann haben wir dann irgendwelche Standardtransaktionen, die wir nutzen, die aber eigentlich gar nicht so richtig gut passen, wo die Leute dann 20-30% Zeit verlieren gegenüber früher. Ja, also schwierig. In dem ganzen AI-Thema ist es, glaube ich, ganz spannend und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, wenn ich den ersten finde, der mir vernünftige Berechnungen hinlegen kann, weil da hast du ja immer das Thema, du hast eine Idee, du hast ein Thema, gerade auch was die breite Masse trifft, ja. Und wie willst du das jetzt darstellen, wenn du sagst, okay, wenn ich zum Beispiel, weiß ich nicht, Copilot von Microsoft einführe oder irgendwann anderes, kann jeder Mitarbeiter 5 Minuten am Tag sparen, ja. Wie will ich diesen Business Case abbilden? Das ist, weil es ist halt nun mal am Ende des Tages so, wenn man sich auf Board-Level bewegt, dann ist ja immer die Frage, aber jetzt mach's mal konkret, ja. Wie viel Euros kann ich sparen? Oder wie viel Umsatz liefert mir das mehr? Das sind also quasi die zwei Kernfragen. Und das ist schon so ein bisschen schwierig bei diesen ganzen AI-Themen. Wir haben sehr konkrete AI-Cases, da kannst du es sehr, sehr konkret machen. Alles gut.
Je spezifischer, desto besser wahrscheinlich, ne?
Genau, aber das Gros der Cases ist schon so, dass du sagst, okay, was bringt es mir jetzt oder was bringt es mir nicht? Und da ist es halt einfach auch so. Als Unternehmen musst du dich halt auch aufstellen, wo möchtest du hin? Ne? Du kannst nicht alles nur an einem Business Case festmachen am Ende des Tages, ja? Ich habe gerade das Thema gesagt, Copilot, das ist auch so ein super Beispiel, ja? Setze ich das ein, dann verdopple ich quasi meine Lizenz bei der Microsoft, ne, zu meinem normalen Microsoft-Plan. Kriege ich eigentlich nicht erklärt, sondern muss ich halt als Unternehmen hinstehen und sagen, jawohl, ich möchte in Richtung einer AI-First-Strategie gehen. Ich möchte ein Enablement haben all meiner Mitarbeiter. Die sollen Zugang haben zu den Technologien. Die sollen sie nutzen. Ich trage es rein, ja, durch Schulungen, durch Kommunikation und so weiter. Und dann gucke ich mal, was nachher rauskommt. Aber ich glaube, im Vorfeld das zu rechnen, finde also ich persönlich immer sehr, sehr schwierig, außer bei ganz konkreten Cases. Mhm. Ja, wir haben ein paar dieser ganz konkreten Cases, die aus meiner Sicht auch sehr gut sind. Da muss man letztendlich nachher dann mal gucken, da bin ich dann auch gespannt, wenn die dann mal wirklich live sind, inwiefern sie dann auch so gut sind. Ja, dann zum Beispiel ein Case, dass wir in der Angebotsherstellung schneller werden, ja. So von mehreren Wochen bis Monaten, weil so eine Anlage natürlich sehr groß ist, runterzukommen auf wenige Tage. Ja. Und das wird man halt nachher wirklich erst dann im Real Life auch sehen, die speziellen Cases, die man derzeit durchgeht in der Erstphase jetzt der Entwicklung des Modells, die sind sehr vielversprechend. Aber wenn du halt ein Anlagenbauer bist, dann weißt du, keine Anlage ist wie die andere. Also sprich, da geht es dann halt nachher erst ans Eingemachte, ne, wenn du dann wirklich beim Live-Betrieb bist. Ja. Also kann ich keine klare Antwort drauf geben, muss ich fairerweise sagen. Wie gesagt, es gibt Dinge, die sind ganz klar nach Standard-Business-Case berechenbar. Ich glaube aber, wir driften immer mehr in diese ganzen Welten mit AI und Automatisierung ab, wo wir uns teilweise auch schwer tun, ja, das zu berechnen und meistens erst im Nachgang auch sagen können, okay, so und so, das und das ist dabei rausgekommen.
Ja, aber das Gefühl oder das Verständnis ist da, ihr müsst was machen in dem Bereich oder in solchen Bereichen, weil ohne dem wird es zukünftig wahrscheinlich nicht so funktionieren oder die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten wird dann schwieriger werden auch zukünftig, ne?
Absolut, wir haben jetzt auch ganz klar, wir haben jetzt ein Programm gestartet, haben wir aktuell jetzt letzte Woche einen Abschluss gehabt, haben wir einmal so eine Ist-Erhebung gemacht im Unternehmen, wo wir stehen, wie wir auf das Thema AI draufschauen. Haben dann eine Workshop-Phase gehabt, haben dort über 60 richtig gute Use Cases eingesammelt, wo wir jetzt entscheiden müssen, was setzen wir wie um. Also von Low-Hanging-Fruit-Cases bis zu sehr, sehr großen, dicken Cases mit einem hohen Invest. Und die dritte Phase war die, dass wir das Ganze in eine Strategie gegossen haben, wie wir uns aufstellen wollen, also Unternehmen, wo wir hinwollen, wo wir auch investieren wollen und, und. Ja, das ist ganz wichtig, muss meine Sachen auch jeder machen, ja. Also sonst verschlafe ich das Ganze, ja.
Also da sieht man schon mal, wie breit das Spektrum ist, der Themen, an die du denken musst, die du auf dem Schirm haben musst, um so ein Gesamtprogramm dieser Transformation von dezentralen ITs hin zu einer globalen IT auch begleiten zu können. Ich glaube, das spiegelt schon gut auch so das Aufgabenfeld eines CIOs wieder in so einer komplexen Organisation. Gibt es aus deiner Sicht zum Abschluss noch so ein paar Ratschläge oder wenn du zusammenfassend nochmal das Wichtigste den anderen Kollegen, die jetzt zuhören, Kolleginnen mitgeben möchtest, worauf sollte man achten, wenn man sich in so einer Art von Transformation von dezentral hin zu global, zentral organisiert gehen möchte? Was sind so deine Schlussfolgerungen oder deine Dinge, vielleicht auch, die für dich dankbar gewesen wären, die am Anfang zu wissen, wo du auch gelernt hast und sagst, das würdest du gerne jetzt auch den anderen Zuhörern mitgeben?
Also meine größte Lessons learned, aber das ist auch so ein bisschen so mein Naturell ist, du darfst nicht zu sehr auf das hören, was einmal war. Ja, weil dann neigen ja immer viele dazu, dir zu erzählen, das hat nicht funktioniert, weil das haben wir schon 5-mal versucht und so weiter. Man muss kommen und man muss einfach machen, ja. Und man muss dann auch mal, sagen wir mal, durch die Hölle gehen teilweise, aber man muss dann mal so erste Exempel statuieren und einfach mal machen. Ja, so da gibt es auch so schöne Sprüche, ne? Alle sagten, es geht nicht, bis einer kam, der einfach gemacht hat und es hat funktioniert. Und das, glaube ich, ist so was ganz, ganz Wichtiges. Bei mir ist es so ein bisschen in meinem Naturell verankert, was mich schon seit Jahren in meinen verschiedenen Stationen immer begleitet hat, dass ich jemand war, der auch, wenn ihm was aufgefallen ist im Unternehmen, auch wenn es mal fachfremd, also außerhalb der IT war, war ich immer jemand, der hingestanden ist und gesagt hat, hey, geht doch so nicht, müssten wir doch anders machen, würde das so viel besser. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich immer noch sehr, sehr viele CIO-Kollegen sehe, den ich mich teilweise unterhalte, die mir dann erzählen, ach, jetzt nimmt mir das Business hier das ganze AI-Thema, nehmen die mir quasi weg und treiben das und so. Und immer wenn ich dann nachfrage, aber was machst du denn und wo investierst du rein, wie bist du unterwegs, dann höre ich immer die ganzen Ausreden. Wir können doch erst starten, wenn wir eine Richtlinie haben. Wir können doch erst starten, wenn wir dies und jenes haben. Ja? Wo ich einfach sage, nee, wir als ITler müssen da aus dem Quark kommen und wir müssen diese Chance nutzen. Ich hatte es vorher eingänglich gesagt, wenn nicht wir, wer dann? Ja? Und da dürfen wir uns nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich glaube, das ist einfach manchmal auch eben naturell, aber wenn man selber so nicht tickt, dann muss man einfach gucken, dass man 2-3 Leute um sich versammelt, die quasi diese Mentalität an den Tag legen, ne? Und auch Gas geben.
und durchaus auch mal den unbequemen Weg gehen,
ja,
der genau. dafür notwendig ist.
Weil es ist eben nicht, dass man sich hinsetzt und sagt, läuft doch alles, wir sind happy.
Ja.
Ne?
Ja.
Das so war IT früher. Ja.
Ja. Und so wird es aber in Zukunft nicht mehr sein, gerade auch bedingt durch die starken Innovations- oder die schnellen Innovationszyklen, die es da draußen gibt in der Welt jetzt mit Technologie. Da muss man schon auch Dinge mal auf links krempeln und mal über das hinausdenken, was Status quo ist im Unternehmen.
Ja,
genau. Ja. Stefan, vielen Dank für das sehr interessante und gute Gespräch und die vielen Einblicke, die du uns gegeben hast in dieser Transformationsreise bei der SMS Group. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, gute Ergebnisse bei dem, was ihr dort tut, ne, mit der Gesamtorganisation. Würde mich auch freuen, das Gespräch auch gerne nochmal in einem gewissen zeitlichen Abstand nochmal wiederholen zu können, um einfach zu sehen, wie hat sich der Weg weiterentwickelt bei euch. Was hat sich getan? Wo steht ihr dann? Weil das wird sicherlich auch noch eine Reise der Erkenntnisse sein und da wird noch einiges vor euch auch stehen. Aber für den Stand heute erstmal vielen Dank an dich und auch für deine Zeit und für die Einblicke.
Ja, vielen Dank. Hat mir richtig Spaß gemacht, wie immer.
Tschüss. We'll be right back.